Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir wollen uns heute einen Abschnitt aus dem Philipperbrief anschauen. Wir hatten ja mal vor ein paar Jahren eine komplette Predigtreihe durch den gesamten Philipperbrief. Da hat Lars ein paar Predigten gehalten, Jochen, Declan und ich. Das war vor 2-3 Jahren. Wenn du da noch nicht in dieser Gemeinde warst, dann kannst du dir das gerne nachhören auf unserer Homepage. Da sind alle Predigten drauf. Und wir wollen uns heute eine Predigt aus dieser Reihe anschauen. Und zwar Philipper 1, die Verse 12 bis 18. Und das Thema lautet: Das Evangelium ist nicht gebunden. Den einen oder anderen wird das vielleicht jetzt bekannt vorkommen. Manchen schon, manchen nicht, je nachdem. Ich habe die Predigt vor 3 Jahren schon mal gehalten. Aber der Abschnitt ist auf jeden Fall sehr wichtig. Den kann man sich auch ruhig nochmal anschauen. Philipper 1, die Verse 12 bis 18. Und wir haben 3 Punkte. Erstens, Gott macht keine Fehler. Das sind die Verse 12 und 13. Dann zweitens, wir brauchen uns vor Menschen nicht zu fürchten. Das ist Vers 14. Und dann drittens, das Evangelium ist nicht abhängig von menschlichen Motiven. Das sind die Verse 15 bis 20. Aber zuerst wollen wir den Abschnitt gemeinsam lesen. Philipper 1, die Verse 12 bis 18. Das ist in unserer Bibel hier auf Seite 1232. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Ich will aber, Brüder, dass ihr wisst, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass im ganzen Prätorium und bei allen anderen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen verkünden den Christus aus Selbstsucht. Nicht aufrichtig, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Ja, unser erster Punkt lautet: Gott macht keine Fehler. Das Evangelium ist nicht gebunden, denn Gott macht keine Fehler. Und wir wollen uns die Frage stellen, stimmt das wirklich? Das ist ja oft so in der Predigt. Man fängt dann einfach mit einer Frage an, so eine rhetorische Frage, und die Antwort steht dann eh schon fest. Wir wollen uns die Frage wirklich stellen, ganz tiefsinnig. Und dazu wollen wir uns versuchen, ein bisschen in die Lage der Philipper hineinzuversetzen. Paulus schreibt in Vers 29 im ersten Kapitel an die Philipper: Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Also erstmal die Gnade zu glauben, das ist ja bei allen Christen so. Wir glauben nur deswegen an das Evangelium, weil uns Gott den Glauben geschenkt hat, sonst würden wir nicht glauben. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 8, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Oder denken wir an Römer 9, ab Vers 15, ganz bekannt, da schreibt Paulus, Gott spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also Paulus schreibt nicht, naja, also es liegt jetzt nicht nur an dem Wollenden allein, sondern Gottes Gnade muss dann auch dazukommen. Nein, Paulus schreibt, es liegt nicht an den Wollenden, sondern an Gottes Erbarm allein. Dann Römer 9, Vers 18. So erbarmt er sich nun über wen er will und er verstockt, wen er will. Das heißt, wenn sich Gott über einen Menschen nicht erbarmt, dann kommt der Mensch nicht zum Glauben. Und dann wird der Mensch auch nicht gerettet, dann geht der Mensch verloren. Wenn sich Gott über einen Menschen aber erbarmt, dann kommt der Mensch zum Glauben und wird gerettet. Und so war das bei den Philippern. Gott hat sich über die Philipper erbarmt und deswegen sind sie zum Glauben gekommen. Sie haben sich nicht selbst irgendwann mal dafür entschieden. Sie haben nicht selbst irgendwann mal gesagt, okay, ja, auch jetzt glauben wir einfach mal an das Evangelium. Sondern Gott hat ihnen diesen Glauben geschenkt. Und als wäre das nicht schon gewaltig genug, dann schreibt Paulus hier noch etwas. Er schreibt, euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Als Gnade Gottes wohlbemerkt. Also das ist die Gnade, dass sie leiden dürfen. Vers 28 schreibt Paulus, lasst euch in keiner Weise einschüchtern von den Widersachern, von den Verfolgern. Die Philipper hatten nämlich Angst. Und jetzt versucht ihr das mal vorzustellen, wie das jetzt wäre. Wenn wir jetzt in Philippi wären, wir wären jetzt die Philippa-Gemeinde. Wie wäre das jetzt? Wie wäre das für dich? Stell dir mal vor, wir wären jetzt verfolgt. Unsere Gemeinde wäre jetzt verboten. Und diese ganzen Veranstaltungen wären jetzt hier illegal. Und wer jetzt in den Gottesdienst geht, der wird entweder gefoltert oder erschossen. Stell dir das mal vor. Ist vielleicht nicht so einfach, sich das vorzustellen, aber versuch es dir vorzustellen. Wärst du dann heute Morgen hergekommen, in diesen Gottesdienst? Wenn du wüsstest, das könnte mir mein Leben kosten oder es könnte sein, dass ich gefoltert werde. Jetzt stell dir vor, die ersten von uns sind schon im Gefängnis, die ersten von uns werden schon gefoltert und wir müssen leiden. Stell dir vor, du verlierst deinen Job, weil du Christ bist. Stell dir vor, du verlierst deine Wohnung, weil du Christ bist. Stell dir vor, du findest keine Arbeit mehr. Welche Fragen würdest du dir stellen? Was würde dir durch den Kopf schießen? Würdest du dir fragen, okay, wie soll ich mich verhalten? Werde ich Christus treu bleiben? Werde ich genug Kraft haben oder werde ich nicht doch am Ende schwach werden und Christus doch verleugnen? Vielleicht geht es dir auch anders, vielleicht sagst du dir, nö, das ist jetzt nicht mein Problem, ich habe da keine Angst vor. Wenn die Christenverfolgung kommt, die kann ruhig kommen, kein Problem. Dann trennt sich endlich mal die Spreu vom Weizen, dann sieht man endlich mal, wer es ernst meint. Dann sind endlich die ganzen Mitläufer weg. Und wenn ich leiden muss, okay, dann muss ich halt leiden, ist okay. Wenn ich sterben muss, ist auch okay. Ich weiß nicht, ob du das denkst. Aber wenn du das denken solltest, dann bitte erinnere dich an Petrus. Petrus hat mal zu Jesus gesagt, Matthäus 26, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, kann ja sein, wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich werde niemals an dir Anstoß nehmen. Dann hat Jesus gesagt, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Dann hat Petrus gesagt, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Das hat der Petrus jetzt nicht zum Spaß gesagt, das hat er wirklich ernst gemeint. Und wir wissen natürlich, was mit ihm passiert ist. Wir wissen, dass er dann Jesus doch verleugnet hat und dass er dann bitterlich weinte. Wenn das einem Petrus passiert, könnte das uns nicht dann auch passieren? Könnte dir das dann nicht auch passieren? Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, jetzt muss ausgerechnet Paulus noch im Gefängnis sein. Dazu muss man sich klar machen, wie eng die Beziehung war zwischen Paulus und den Philippern. Das hat mit der Geschichte der Philipper zu tun. Die Geschichte der Philipper fing mit einer Frau an, nämlich mit Lydia. Lydia war eine Geschäftsfrau und sie ist durch Paulus zum Glauben gekommen. Also gut, sie ist durch Gottes Gnade zum Glauben gekommen, aber Paulus hat ihr das Evangelium verkündigt. Und Paulus und Silas wurden dann ins Gefängnis geworfen. Und im Gefängnis kam dann der Gefängniswärter mit seiner Familie zum Glauben. So fing die Geschichte an. Also die Geschichte der Philippa-Gemeinde fing im Gefängnis an. Unsere Gemeinde fing ja im Wohnzimmer an damals, vor 18 Jahren, glaube ich, war das. Und die Philippa-Gemeinde fing im Gefängnis an. Und sie hatten eine sehr gute Beziehung zu Paulus. Sie haben dem Paulus auch was geschenkt und Paulus bedankt sich dann auch dafür. Und man kann sich vorstellen, dass sie viele Fragen auch über Paulus hatten. Dass sie sich gefragt haben, Mensch, wie geht's dem Paulus? Wird er nochmal freigelassen? Wird er hingerichtet? werden wir ihn nochmal wiedersehen. Und von diesen menschlichen Fragen abgesehen, stellen sich noch ganz andere Fragen. Wenn Paulus nämlich im Gefängnis ist und wenn er vielleicht hingerichtet wird und wenn wir vielleicht auch sterben müssen, ja, wie geht das dann weiter mit dem Evangelium? Wie kann dann das Evangelium überhaupt noch verkündigt werden? Vielleicht gibt es dann irgendwann keinen mehr, der das Evangelium verkündigen kann. Und in diese schwierige Situation hinein schreibt Paulus ihnen diesen Brief. Unser Thema lautet, das Evangelium ist nicht gebunden, denn Gott macht keine Fehler. Und Paulus schreibt in Vers 12 etwas sehr Überraschendes. Liebe Brüder, ich will aber, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Das klingt erstmal sehr überraschend, oder? Man wird doch das Gegenteil denken. Man wird doch denken, naja, wenn der Paulus im Gefängnis ist, dann ist das schlecht. Weil wie soll der im Gefängnis das Evangelium verkündigen? Geht ja nicht. Er ist ja eingesperrt. Also wenn ich jetzt im Gefängnis wäre, könnte ich jetzt hier nicht vorne stehen und diese Predigt halten. Und wenn du im Gefängnis wärst, dann könntest du nicht hierher gehen. Also wie soll das gehen? Wie soll die Tatsache, dass Paulus im Gefängnis ist, wie soll das zur Förderung des Evangeliums führen? Paulus erklärt das in Vers 13. Sodass im ganzen Prätorium und bei allen anderen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Also dort, wo Paulus gefangen gehalten wurde, hat sich das überall rumgesprochen, dass Paulus gefangen gehalten wurde wegen dem Evangelium. Und das war so ein großes Gesprächsthema, das hat sich so sehr ausgebreitet, dass sehr viele Leute davon erreicht wurden. Und Paulus versteht jetzt, okay, das, was Gott gemacht hat, ist einfach ein super genialer Schachzug. Dadurch, dass ich im Gefängnis bin, können mehr Leute mit dem Evangelium erreicht werden, als wenn ich jetzt nicht im Gefängnis wäre. Das sieht vielleicht nicht so aus, aber Paulus will das den Philippern mitteilen. Er will denen sagen, hey, passt auf, Gott macht keine Fehler. Gott weiß, was er tut. Dass ich jetzt im Gefängnis bin, das ist nicht einfach nur so, eine Aufwärmrunde, sondern Gott macht das ganz bewusst. Und wir könnten jetzt viele Beispiele nehmen, die wir in der Bibel dafür haben. Denken wir zum Beispiel an Josef. Josef wurde von seinen eigenen Brüdern verkauft. Stell dir mal vor, deine Geschwister hassen dich, sie wollen dich umbringen, das wird dann verhindert und dann verkaufen dich deine eigenen Geschwister und du kommst ins Gefängnis. Kann man da sagen, dass Gott da wirklich keine Fehler gemacht hat, dass alles super gelaufen ist? Und dann kam noch eine Hungersnot, aber wir kennen die Geschichte. Josef wurde dann zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Und Gott hat Josef dazu gebraucht, die Hungersnot zu bekämpfen. Und zu echter, und er hat Josef gebraucht, dass es dann echte Versöhnung gab zwischen ihnen und den Geschwistern. Und so kann Paulus schreiben in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich weiß nicht, ob du das für dein Leben sagen kannst, dass Gott keine Fehler macht in deinem Leben. Es ist immer leicht gesagt, aber Gott sagt es in seinem Wort so. Und wir haben noch einen zweiten Punkt. Wir brauchen Menschen nicht zu fürchten. Das ist Vers 14. Paulus schreibt dann noch, dass Christen ermutigt wurden, das Evangelium zu verkünden ohne Furcht, ohne Scheu. Und es ist interessant, wie viele das waren. Das waren nicht ein paar wenige, sondern es waren die meisten. Die meisten wurden ermutigt, das Evangelium zu verkündigen ohne Furcht. Auch da würde man denken, dass es umgekehrt wäre. Man würde denken, okay, Paulus ist im Gefängnis und jetzt werden die meisten noch mehr Angst haben. Aber es war genau umgekehrt. Gerade dadurch, dass Paulus im Gefängnis war, gerade dadurch wurden viele ermutigt. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, das ist alles sehr interessant. Paulus ist im Gefängnis. Paulus schreibt an die Philipper, hey Leute, passt mal auf. Dass ich im Gefängnis sitze, das ist total super. Gott weiß, was er tut. Und ja, alles ist doch genial, oder? Aber wir haben noch einen dritten Punkt. Paulus schreibt in Vers 15, einige verkündigen den Christus aus Neid und Streitsucht. Und das führt dann noch weiter aus, Vers 16. Sie verkündigen aus Selbstsucht, nicht aufrichtig, und sie wollen dem Paulus sogar noch Schaden zufügen. Also Paulus sitzt im Gefängnis, er ist gefesselt, und da sind da Leute, die wollen dem Paulus schaden. Und dann schreibt er in Vers 18 noch, dass sie es nur zum Vorwand tun. Und genau das, was diese Leute machen, kritisiert Paulus im zweiten Kapitel. Da schreibt er, Kapitel 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht. Tut nichts aus Selbstsucht oder nicht dem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, wie auch Christus Jesus diese Gesinnung hatte. Und diese Gruppe hier macht genau das Gegenteil. Paulus sagt, tut nichts aus Selbstsucht und sie verkündigen aus Selbstsucht. Also ein ganz klarer Gegensatz. Und dann Vers 15, Vers 17, ganz klarer Kontrast. Auf der einen Seite sind die Bösen, auf der anderen Seite sind die Guten. Die einen verkündigen aus Liebe und die anderen verkünden aus Selbstsucht. Und jetzt könnte man hier schon sagen, okay, wir haben jetzt ein gutes Beispiel, wie man das nicht machen sollte. Man sollte, wenn man predigt, man sollte, wenn man das Evangelium weitergibt, man sollte das mit der richtigen Haltung machen. Man sollte den anderen lieben, man sollte das nicht machen aus Selbstsucht. Und jetzt könnten wir uns viele Verse anschauen. Wir könnten jetzt 1. Petrus 5, Vers 5 uns anschauen. Da schreibt Petrus, Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Wir könnten jetzt viel über Demut sagen, wie wichtig das ist, dass man demütig ist, dass wir als Christen demütig sein sollen, dass uns das Evangelium demütigt. Wir könnten uns nochmal Epheser 2, Vers 8 anschauen. Da schreibt Paulus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Oder in Römer 3 schreibt Paulus über die Rechtfertigung durch die Gnade, durch den Glauben allein. Und dann stellt er die Frage, wo bleibt das Rühmen? Was haben wir noch zum Rühmen als Christen? Römer 3, Vers 27, es ist ausgeschlossen. Wir haben nichts, worin wir uns rühmen können. Wer sich rühmen will, schreibt Paulus mal an die Korinther, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also was würde man jetzt erwarten, wie Paulus darauf reagiert? Da ist also eine Gruppe, die verkündigt das Evangelium in Selbstsucht, in Neid und will Paulus schaden. Wie wird Paulus jetzt reagieren? Paulus wird wahrscheinlich jetzt scharfe Kritik äußern, oder? Er wird sie wahrscheinlich jetzt zurechtweisen. Jetzt schaut mal, was er in Vers 18 schreibt. Das ist echt der Hammer. Er schreibt, was tut es? Also er sagt so, ja, was soll's? Gibt Schlimmeres? Ja. Würde eigentlich denken, dass er da ein bisschen anders reagiert. Und es wird noch krasser. Schau dir mal das Ende von Vers 18 an. Darüber freue ich mich und ich werde mich auch weiterhin freuen. Das ist doch verrückt, oder? Er sitzt im Gefängnis, ist gefesselt. Dann gibt es Leute, die wollen ihm Schaden zufügen. Und Paulus weiß das auch. Er weiß genau, was Sache ist. Er ist ja nicht naiv. Er weiß genau, er kennt ihre Motive sogar. Und dann sagt er so, ja, aber ich freue mich darüber. Ich freue mich. Ich werde mich auch weiterhin freuen. Und die Frage ist, warum schreibt er sowas? Also warum freut er sich darüber? Wie kann man sich darüber freuen? Er schreibt das auch in Vers 18. Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Das ist sehr interessant. Schauen wir uns Vers 15 an. Einige verkünden den Christus aus Neid und Streitsucht, die anderen aber aus guter Gesinnung. Dann Vers 16, die einen aus Liebe, die anderen aus Selbstsucht. Aber sie verkünden den Christus. Das heißt, da ist die Gruppe, die hat eine sehr böse Gesinnung, eine sehr schlechte Einstellung, eine sehr böse Motivation und sie verkünden trotzdem den Christus. Also diese beiden Gruppen verkünden einen und denselben Christus. Sie haben eine und dieselbe Botschaft. Und das ist sehr interessant, wenn wir das jetzt mal mit anderen Briefen vergleichen. Denken wir an die Galater. Der Jochen hat ja mal eine Reihe dazu gehalten. Da merkt man so den Kontrast. Da musste sich Paulus ja mit einer Irrlehre auseinandersetzen, mit einem falschen Evangelium. Und dann schreibt Paulus ganz am Anfang, Galater 1, Vers 8, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, außer dem, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Also da ist Paulus jetzt nicht sehr gelassen, er sagt nicht, ja, ich freue mich darüber, sondern er ist knallhart. Er sagt, also wenn das ein falsches Evangelium ist, wer das macht, der sei verflucht. Bei der Galater-Gemeinde gab es ja ihr Lehrer, die haben gesagt, ja, ihr müsst an das Evangelium glauben, das ist wichtig, das ist schön und gut, aber ihr müsst euch auch beschneiden lassen. Wenn ihr euch nicht beschneiden lässt, dann kommt ihr in die Hölle. Ihr müsst euch unbedingt beschneiden lassen. Und dann sagt Paulus, also diese ihr Lehrer, die euch so verwirren, die können sich meinetwegen auch gleich selbst, die können sich gleich selbst verschneiden lassen. Die können sich selbst verstümmeln lassen. Also Paulus ist wirklich sehr, sehr hart dort. Und hier ist es völlig anders in unserem Abschnitt. Paulus ist nicht nur sehr gelassen, sondern er freut sich. Da gibt es wirklich eine Gruppe, sie haben wirklich schlechte Motive, aber sie verkünden den Christus. Was lernen wir daraus? Für die Verkündigung des Evangeliums ist es völlig egal, welche Motive jemand hat. Gott gebraucht sein Wort, auch wenn der Verkündiger nicht daran glaubt. Das Evangelium ist daran nicht gebunden. Es gibt dafür eine Begebenheit, die das deutlich macht. Da war ein Professor an der Universität, der war kein Christ, und er wollte seine Studenten unbedingt vom christlichen Glauben abschrecken. Der wollte unbedingt, dass sie angeekelt sind, dass die auf keinen Fall daran glauben. Dann hat er sich gesagt, okay, ich lese denen jetzt meine Predigt vor, die ganz schlimm ist. Und zwar von Jonathan Edwards, Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Das ist eine sehr berühmte Predigt. Diese Predigt ist sehr, sehr hart. Die Predigt ist über 5. Mose 32, Vers 35. Es geht sehr viel um den Zorn Gottes. Und der Professor hat sich gesagt, so, das werde ich jetzt den Studenten vorlesen. Und wenn die das hören, dann werden die total abgeschreckt sein. Und das hat er dann gemacht. Und das Kuriose war, dass dadurch ein Student zum Glauben gekommen ist. Der Student hat dann die Predigt gehört, den Zorn Gottes, über die Sünde, hat sich gedacht, boah, so bin ich ja. Und hat dann die Gnade Gottes verstanden, ist dadurch zum Glauben gekommen. Obwohl der Professor das nicht wollte, hatte genau das Gegenteil im Sinn. Und genau das ist dann passiert. Und das ist deswegen so wichtig, weil in evangelikalen Kreisen wird oft gesagt, wie wichtig die Herzenshaltung ist. Wird immer gesagt, du musst die richtige Herzenshaltung haben. Und das stimmt auch. Das wird in der Bibel ausdrücklich gesagt. Denken wir an Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Oder 1. Korinther 13. Wenn ich all meinen Besitz austeile und meinen Körper hingebe, damit ich verbrannt werde, und wenn ich keine Liebe habe, was bringt mir das dann? Nichts. Das heißt, wenn wir keinen Glauben haben, wenn wir keine Liebe haben, dann ist es egal, was wir machen. Es wird uns nichts bringen. Es ist dann kein gutes Werk. Und das ist alles schön und gut und das ist wichtig. Die Herzenshaltung ist wichtig, aber sie alleine reicht trotzdem nicht aus. Wir brauchen nicht nur die richtige Herzenshaltung, wir brauchen nicht nur die richtige Motivation, sondern wir müssen auch das Richtige tun. Und dazu möchte ich auch nochmal ein Beispiel bringen. Das habe ich beim letzten Mal auch gebracht. Stell dir mal vor, da ist jetzt ein kleines Baby, ein kleines süßes Baby, und dieses Baby hat einen Herzfehler. Also, und der Arzt sagt, okay, das Baby muss operiert werden, sonst wird das Baby sterben. Und jetzt stell dir mal vor, ich liebe dieses Baby, das Baby liegt mir sehr am Herzen, und ich liebe dieses Baby so sehr, dass ich bereit bin, für dieses Baby zu sterben. Nehmen wir an, ich gehe zum Arzt und sage, ihr könnt mir mein Herz gerne rausoperieren, und konnte gerne das dem Baby einpflanzen. Ich werde dann sterben, aber ich bin dazu bereit. Und nehmen wir mal an, ich faste dann und ich habe nur noch einen Wunsch, dass das Baby nicht stirbt. Selbst wenn ich jetzt diese Motivation habe, diese Herzenshaltung habe, diese Liebe zu diesem Baby habe, wäre es trotzdem nicht gut, wenn ich die Operation machen würde. Wenn ich jetzt versuchen würde, das Baby zu operieren. Wenn ich das machen würde, dann wird das Baby sterben. Aus dem einfachen Grunde, weil ich keine Ahnung habe, wie das geht, ein Herz zu operieren. Jetzt stell dir mal vor, da ist jetzt ein Arzt, der ist darauf spezialisiert, der weiß, wie das geht, wie man Herz-OPs macht, und er kann das richtig gut, aber er hat eine ganz schlechte Einstellung. Ihm ist das egal, ob das Baby jetzt lebt oder nicht, ob es das überleben wird. Und nehmen wir an, der Arzt macht das nur wegen dem Geld. Und das motiviert ihn. Und er operiert das Baby überlebt und seine Einstellung war schlecht. Und es ist für das Baby trotzdem besser, wenn der Arzt das macht. Und so ist das mit der Evangeliumsverkündigung. Wir müssen natürlich unsere Motive hinterfragen. wir brauchen die richtige Motivation, aber wir müssen das Wort auch verkündigen. Das schreibt Paulus ja an Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkündige das Wort. Sei bereit zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne und ermutige in aller Geduld und in der Lehre. Paulus hat mal an die Epheser geschrieben, an die Ältesten von Ephesus: Ich habe euch nichts verschwiegen. Ich habe euch nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ich habe nichts weggelassen. Und daran soll uns Paulus ein Vorbild sein, dass wir nichts weglassen. Das gilt für uns, die wir predigen, dass wir nicht irgendwie Dinge weglassen, die ein bisschen unangenehm sind. Das ist eine Versuchung. Aber das gilt für uns alle, wenn wir anderen Leuten das Evangelium weiterbringen. Dass wir nicht irgendwas weglassen. Und dazu möchte ich auch nochmal ein Beispiel bringen. Stell dir vor, du hast einen guten Freund. Der Freund interessiert sich für das Evangelium. Du redest mit ihm viel darüber. Und eines Tages stellt er dir eine Frage. Und er fragt dich dann: Ja, wie ist das eigentlich? Dürfen Frauen eigentlich predigen? Stellt dir dann einfach so eine Frage. Dürfen Frauen predigen? Was sagt die Bibel dazu? Und jetzt weißt du genau, okay, er hat eine klare Meinung zu. Er ist nämlich absolut dafür. Und wenn ich ihm jetzt die Wahrheit sage, was die Bibel dazu sagt, dann wird ihn das total abschrecken. Dann wird er vielleicht sagen: Oh, das ist aber voll fundamentalistisch und das ist doch total frauenfeindlich, wenn Frauen nicht predigen dürfen. Und das wird ihn dann vielleicht abschrecken. Wie reagiere ich dann? Sag ich ihm die Wahrheit oder nicht? Und dann stellt sich wirklich die Frage: Macht Gott keine Fehler? Das ist dann keine rhetorische Frage. Gott äußert sich in seinem Wort zu vielen sehr umstrittenen Fragen. Viele Fragen, die sehr viele Leute abschrecken. Viele Leute wollen mit dem Evangelium nichts zu tun haben, weil die in der Bibel lesen und dann sagen: Moment mal, Frauen dürfen nicht predigen? Nö, also damit will ich nichts zu tun haben. Oder was, Homosexualität, das ist falsch? Nee, damit will ich nichts zu tun haben. Und dann ist die Frage: Hat Gott einen Fehler gemacht? War das ein Fehler von Gott, dass Gott sich dazu so klar geäußert hat? Hätte Gott das nicht weglassen sollen? Das heißt, wenn Gott keine Fehler macht, wenn du das wirklich glaubst, wenn wir das wirklich glauben, dann dürfen wir den Leuten nichts verschweigen. Dazu möchte ich noch ein Beispiel bringen. Stell dir mal vor, dein Auto geht jetzt kaputt. Dein Auto funktioniert einfach nicht mehr. Du kannst nicht mehr fahren, du kannst nichts mehr machen. Und du bringst es dann in die Werkstatt. Du hast einen guten Kumpel, der repariert dir dein Auto. Und er macht das wirklich gut, er macht das auch kostenlos, er verlangt kein Geld dafür. Aber nehmen wir an, er hat eine Sache vergessen. Fährst du mit dem Auto, alles ist super. Fährst du einen Berg runter, kommt eine rote Ampel, du willst so bremsen. Du merkst auf einmal: Oh, er hat die Bremsen vergessen. Geht einfach nicht. Die Handbremse geht auch nicht. Du willst so bremsen, das Auto fährt immer weiter und du kannst einfach nicht anhalten. Dann kann man sagen: Okay, der hatte vielleicht eine gute Motivation, der hat das lieb gemeint, der hat sich wirklich Mühe gegeben. Aber wenn er die Bremsen vergessen hat, dann fehlt einfach was. Dann ist der Auftrag nicht komplett erfüllt. Und so ist das auch, wenn wir das Evangelium weiterbringen. Wir können nicht einfach irgendwas weglassen. Wir können nicht sagen: Okay, das lasse ich lieber, das kann ich später machen, das kann ich später noch reparieren. Wir haben die Aufgabe, den Leuten alles zu sagen, weil Gott keine Fehler macht. Und ich möchte, dass wir erkennen, dass es keine rhetorische Frage ist. Macht Gott keine Fehler? Natürlich macht Gott keine Fehler. Aber das hat weitreichende Konsequenzen. Und wir brauchen Menschen nicht zu fürchten. Das war unser zweiter Punkt. Der Einzige, der zu fürchten ist, ist Gott allein. Wir brauchen nicht Angst haben vor Menschen, wie sie darauf reagieren. Ich weiß, das ist alles sehr leicht gesagt und ich predige es auch zu mir selbst. Aber das ist das, was das Wort Gottes sagt. Denn das Evangelium ist nicht gebunden. Das Evangelium ist nicht gebunden und es ist nicht abhängig von uns. Es ist noch nicht mal abhängig von unseren Motiven. Ich möchte mit einem Vers schließen von Jakobus. Jakobus schreibt in Jakobus 3, Vers 2: Wir alle straucheln oft. Wir alle sündigen oft und viel. Wir alle scheitern oft. Und weil das so ist, weil das die Realität ist, brauchen wir das Wort Gottes, dass wir darin ermutigt werden, dass wir darin ermahnt werden. Und dazu helfe Gott uns allen. Amen.